Hallo und herzlich willkommen zum Haselskult-Podcast Vergangenheitsform. Mein Name ist Thomas Wernicke und heute bei mir zu Gast ist eine Kollegin und Redakteurin auch der Haselskult-Redaktion, Eva Bischoff. Hallo Eva.
Hallo Thomas, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Eva ist Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Trier am Lehrstuhl Internationale Geschichte und seit Ende 2020 Mitglied der Redaktion. Und wir treffen uns heute hier, Eva, weil wir gerne eine neue Rubrik einführen wollen, auch für den Podcast. Und diese Rubrik heißt Alte Bücher neu gelesen. Und natürlich die erste naheliegende Frage, Eva, wäre, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Was ist sozusagen das Konzept dahinter?
Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben uns dabei gedacht, dass es eine Reihe von Büchern gibt, die wir alle sehr schätzen und die wir gerne immer wieder neu lesen. Einfach deswegen, weil wir ganz ähnlich wie bei Quellen jedes Mal, wenn wir eine neue Frage haben, ja auch neue Antworten in der Interpretation dann sehen. Und das geht uns, glaube ich, allen so, dass es Bücher gibt, von denen wir wissen, da steckt so viel drin zu einem Thema, das finde ich spannend oder das finde ich wieder spannend, dann greife ich das sozusagen aus dem Regal raus und schaue dann nochmal rein. Unter einem neuen Gesichtspunkt, einer neuen Fragestellung, die mich gerade beschäftigt, aus aktuellem Anlass oder weil mich die Forschung dahin treibt oder vielleicht auch, weil die Studierenden was wissen wollten. Und schon steht man da und denkt sich so, das habe ich beim ersten Mal so gar nicht gesehen.
Ja, und das Buch werden wir ja nicht einfach so in luftleeren Raum dann halten, sondern wir haben ja die Idee, das mit jemandem zu besprechen und vor allem auch der Gesprächspartner, wenn ich es richtig verstehe, soll ja auch das Buch selbst auswählen. Das heißt also, die Haselskult-Redaktion oder der Podcast sucht sich dieses Buch gar nicht aus, sondern unser Gesprächspartner soll sich das Buch aussuchen. Mhm. Richtig?
Ja, also genau, das ist die Idee, zu sagen, wir folgen keinem vorgegebenen Kanon. Also es gibt ja so Darstellungen, die sagen, ne, das sind die wichtigen Werke der Geschichtswissenschaft und die gehen wir jetzt alle mal durch und arbeiten die ab sozusagen. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, wir fragen KollegInnen im Fach, was treibt euch gerade um und welches Buch nehmt ihr dafür zur Hand? Welches von diesen Büchern, das ihr vorher schon mal gelesen hattet, wird in diesem Moment dann für euch wieder relevant? Oder welche alten, älteren Werke nehmt ihr jetzt zum zweiten oder dritten Mal in die Hand und was steckt da drin für euch?
Und diese Auswahl des Buches ist das eine und das beziehungsweise des Gesprächspartners oder Gesprächspartnerin. Das andere ist natürlich noch, mit welcher Fragestellung geht man ran? Haben wir überhaupt eine Fragestellung an das Buch oder geht es tatsächlich um eher einen subjektiven Blick? Also was ist da sozusagen der Hintergrund?
Mhm. Ja, das ist, wir folgen dem ganz konsequent. Also wir sprechen KollegInnen an, welche Bücher für sie in Frage kommen könnten und auch unter welchem Gesichtspunkt das für sie in Frage kommt, dieses Buch. Das heißt, wir folgen in diesem Sinne ihren Forschungsinteressen, ihren intellektuellen Interessen, ihren subjektiven Eindrücken, dem, was sie gerade so umtreibt sozusagen. Und insofern ist das ein lebendiger Korpus, ein sich bewegender Korpus. Und je nachdem, was die Kollegin gerade umtreibt im Fach, werden wir dann unterschiedliche Bücher sehen.
Welches Buch stellen wir heute vor und wer ist unser Gesprächspartner, Eva? Mhm.
Also das Buch, über das wir sprechen, ist das Buch von Eric Hobsbawm, Age of Extremes oder das Zeitalter der Extreme. Und ich spreche mit Sonja Levsen, die jetzt ganz frisch berufen im April 23 die Professorin für neuere Geschichte an der Universität Tübingen geworden ist.
Warum ist Age of Extremes eigentlich so ein spannendes Buch gerade für dich? Ganz kurz vorausgeschickt, bevor wir dann ins Gespräch mit Sonja Levsen hineinhören können.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich ein großer gemeinsamer Nenner. Ich erinnere mich, dass wir das in der Redaktion diskutiert haben. Als ich die Idee mit dem Podcast mit Sonja besprochen habe, da waren wir auch beide sofort bei diesem Buch. Ich glaube, das hat damit zu tun, also so ist das zumindest für Sonja und mich gewesen. Wir hatten eine sehr ähnliche Erstlektüre-Erfahrung sozusagen. Wir haben ein Buch gelesen, beide noch im Studium, das anders als die Literatur, die wir bis dahin kannten, sehr viel narrativer aufgestellt war. Also diese Sorte von Überblickswerk, was wirklich so flüssig erzählt, dieser englische Schreibstil, ne, wenn man in Deutschland studiert hat, war das nicht selbstverständlich. Und das hat uns, glaube ich, sofort begeistert. Das hat uns so mitgenommen. Und das ist ein Buch, das bleibt dann halt auch haften, ne, wenn man so eine schöne Erstlektüre hatte. Und jetzt in der Folge, wo ich auch angefangen habe, selber zu unterrichten, habe ich natürlich irgendwann auch im Verlauf des weiteren Studiums dann halt festgestellt, ah, das ist ein sogenannter Klassiker, wichtig, wichtig. Und wenn ich jetzt unterrichte, nehme ich das immer wieder mit in den Unterrichtsmaterialien mit auf, weil ich meine Studierenden damit vertraut machen möchte. Und auch, weil ich dann, als ich es dafür nochmal in die Hand genommen habe, festgestellt habe, dass tatsächlich was drinsteht, was ich gar nicht mehr so präsent hatte nach meinem Ersteindruck. Und was jetzt zu meinem sich entwickelnden Interesse an der Geschichte des Anthropozäns spricht sozusagen. Also es gibt eine, ich habe einen Text in die Hand genommen, eigentlich für einen, streng genommen nur für die Lehre, und habe dann festgestellt, dass da etwas drinsteht, was zu meinen aktuellen Forschungsinteressen Bezug hat.
Eva, ja. Super. Ich danke dir erstmal für diese kurze Einführung auch in unsere neue Rubrik. Und wir hören jetzt gemeinsam in das Gespräch. Eva Bischoff spricht mit Sonja Levsen über Eric Hobsbawms The Age of Extremes. Danke, Eva.
Gerne, Thomas. Danke für die Einladung. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Bücher neu gelesen, eine Gesprächsreihe des Redaktionspodcasts von Hasorts Kult. In dieser Gesprächsreihe wollen wir historiografische Texte neu lesen. Ausgangspunkt ist dabei nicht die Bedeutung, die einem Text retrospektiv für die Entwicklung des Fachs oder einer seiner Teildisziplinen zugemessen wird, sondern ob, ausgehend von heutigen Debatten, dieser Text erneut Anregungen liefern kann. Gemeinsam mit einem oder auch mehreren Gästen möchten wir diese möglichen Anregungen dann herausarbeiten. Mein Name ist Eva Bischoff. Ich arbeite im Bereich internationale Geschichte an der Universität Trier und ich bin Mitglied des Redaktionsteams bei Hasorts Kult für den Podcast. Und ich möchte mich heute mit Sonja Levsen über Eric Hobsbawms The Age of Extremes, The Short 20th Century, 2014 to 1991 unterhalten. Sonja Levsen ist seit April 2023 Professorin für Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte und Direktorin des Seminars für Zeitgeschichte an der Universität Tübingen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der vergleichenden und transnationalen europäischen Geschichte des 19. und 21. Jahrhunderts mit einem besonderen Schwerpunkt in der Epoche nach 1945 und insbesondere die 1970er Jahre. Und wir unterhalten uns heute per Videokonferenz. Hallo Sonja, wie schön, dass du heute Zeit hast für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf unser Gespräch über Hobsbawms Age of Extremes.
Hallo, ich freue mich auch sehr über das Gespräch.
Sonja, wann bist du das erste Mal auf das Buch gestoßen?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann bin ich das erste Mal noch nicht auf das Age of Extremes, aber auf die ganze Reihe von Hobsbawm gestoßen, 1997 in einem modernen Antiquariat in London. Und wie ich da auch gestoßen bin, ist vielleicht ganz interessant darauf oder dafür, wie man zu Lektüren kommt, weil da auch viel Zufälligkeit mit dabei ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Name mir schon was gesagt hat. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass ich die Reihe gekauft habe, weil sie erstens billig war. Das waren Penguin-Taschenbücher, die auch noch heruntergesetzt waren. Und zweitens hatten sie auch noch schöne Bilder auf dem Cover. Das war in den 90er Jahren der deutschen Wissenschaft ja noch nicht üblich, dass wissenschaftliche Bücher auch anspruchsvoll oder ansprechend äußerlich gemacht waren. Mich haben die angesprochen, ich habe die einfach mal mitgenommen und dann irgendwann angefangen zu lesen.
Das war also eher ein Zufallsfund, so wie du das gerade eben beschrieben hast. Was hat dich damals dann, als du angefangen hast, das Buch zu lesen, begeistert und was hat dich damals eher kritisch gestimmt?
Also mich haben tatsächlich vor allen Dingen erstmal mehrere Dinge begeistert. Überhaupt, dass man das Buch wirklich sehr gut lesen konnte. Und das ist was, was mich bis heute an Hobsbawm begeistert. Die Schreibkunst, er kann wirklich so schreiben, dass man das gerne liest, dass man es auch spät abends im Bett noch liest. Das hat mich damals einfach gefesselt und ich kannte auch noch nicht viele Bücher, die so schön geschrieben waren. Dazu kamen tatsächlich noch andere Sachen. Zum einen der persönliche Bezug in dem Buch. Schon in der Einleitung macht er das ganz stark. Der Bezug zu seinem Leben, auch zu seiner Familiengeschichte. Das ist ja was, was in Einleitungen von Büchern auch in der anglophonen Geschichtswissenschaft bis heute prägender ist als in der deutschen, aber bis bei Hobsbawm auch nochmal sehr zentral war. Und das hat ihm so was Lebendiges, so einen Bezug gegeben, der mich auch nochmal fasziniert hat. Und dann kam tatsächlich noch was dazu. Auch die Tatsache, dass der Autor Kommunist war, hat mich irgendwie fasziniert. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wie genau, aber irgendwie so ein intellektuelles Außerhalbstehen, das kannte ich bis daher auch nicht. Ich hatte die Geschichtswissenschaft eher so als staatstragende Wissenschaft erfahren und fand auch das spannend. Und dann noch, also es sind wirklich eine ganze Menge Dinge, aber die kamen tatsächlich so alle zusammen, natürlich auch noch irgendwie unsystematisch, so dieser breite, zumindest europäische, teilweise auch globale Anspruch, dass es keine Nationalgeschichte war. Das war in den 90er Jahren ja auch noch etwas Besonderes.
Ja, das ist interessant. Dann haben wir eine ganz ähnliche Erstlektüre-Erfahrung sozusagen, ganz besonders was die Einleitung angeht, weil mich diese persönlichen Beobachtungen, die Hobsbawm da voranstellt, auch damals fasziniert haben. Ich kannte das auch nicht. Und ich glaube, wir sind beide in einer Zeit sozusagen akademisch groß geworden, als dieses Gespenst vom Berufsverbot noch durch die Flure geisterte und die Vorstellung, dass es Kommunisten, Kommunistinnen in führenden Positionen in der Wissenschaft geben könnte, im Unterricht, sozusagen, in den Schulen, in den Universitäten. Das fühlte sich sehr ungewohnt an. Das war auf der einen Seite irgendwie faszinierend und auf der anderen Seite irgendwie verwirrend, weil das wirklich ungewohnt war. Finde ich ganz interessant, dass uns das beiden ganz ähnlich ging an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, also damals hatte ich dieses Buch wirklich mitgenommen und begeistert und du sagst, bis heute kann man das eigentlich gut lesen und immer noch gut zur Hand nehmen, weil es so flüssig geschrieben ist, gibt es etwas, was du sagen würdest, was dir damals schon kritisch aufgefallen ist oder ist das eher so, dass du heute einen kritischeren Blick auf dieses Buch hast?
Ja, auf jeden Fall habe ich heute einen kritischeren Blick auf das Buch. Zum einen, weil ich einfach eine sehr viel längere Leseerfahrung seitdem habe, es ganz anders einordnen kann. Ich war im Grundstudium, als ich begonnen habe, Hobsbawm zu lesen und hatte keinen so umfassenden Lesekontext, um tatsächlich mir eine kritische Meinung zu vielen Dingen zu bilden. Also es hat mich erstmal fasziniert. Was mir schon relativ früh aufgefallen ist, ist, dass er doch immer sehr stark so auf die Wirtschaft als Motor der Geschichte fokussiert. Da habe ich das mehr so implizit wahrgenommen, manchmal mit so einem gewissen Unbehagen, ohne das so direkt zu reflektieren. Da sind sicher später noch andere Kritikpunkte dazugekommen, die das Buch für mich jetzt überhaupt nicht delegitimieren und auch nicht davon abbringen, dass es weiterhin ein sehr lesenswertes Buch ist. Aber Dinge, über die man heute irgendwie anders nachdenkt. Ein bisschen habe ich diese intellektuelle Faszination mit dem Kommunismus verloren. Man kann das auch tatsächlich sehr viel kritischer sehen. Auch die Tatsache, dass er sich eben nicht wie viele andere später von der kommunistischen Partei distanziert hat. Weil während mich damals wirklich ganz stark diese breite Perspektive fasziniert hat und ich bis heute darin wirklich eine Pionierleistung auch sehe, würde man heute stärker nach Grenzen dieser breiten Perspektive fragen und danach fragen, okay, inwiefern ist das Buch eurozentrisch? Das ist was damals auch schon, und das habe ich jetzt aber erst im Nachhinein wahrgenommen, einzelne Rezensenten angemerkt haben, was aber heute sehr viel stärker bei uns allen präsent ist, diese Frage, diese Neuperspektivierung. Das sind vielleicht so zwei Punkte, die jetzt nochmal als Kritikpunkte dazugekommen sind. Natürlich so erst Faszination, je genauer man ein Buch liest, umso mehr kommt dann auch an kritischem Nachdenken dazu, aber das ist ja auch etwas Positives, was dann wiederum ganz andere neue Lektüre-Erfahrungen auch mal ermöglicht.
Ja, ich habe, also für diejenigen, die das Buch vielleicht noch gar nicht kennen, auch die mag es ja geben. Dieses Buch ist im Grunde in drei Großkapitel geteilt und im Englischen heißen die dann The Age of Catastrophe, The Golden Age, das ist dann die Mitte, und The Landslide, das sind die drei Abschnitte, die Hobsbawm für das, was er das kurze 20. Jahrhundert nennt, identifiziert. Das sind so drei Schnitte, die er in diesem Zeitabschnitt zwischen 1914 und 1991 macht. Und über einen davon würde ich mich gleich gerne mit dir ein bisschen ausführlicher unterhalten, weil das für mich so der Anlass war, genau dieses Buch von Hobsbawm nochmal ein bisschen genauer zu lesen oder vor allen Dingen einen Teil davon genauer zu lesen. Diese drei Schnitte, die er da macht, sind ja sozusagen einmal von 1914 bis so zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann gibt es dieses Sandwich, also diese Phase, die da so ein bisschen gesandwiched wird in der Mitte, The Golden Age, die geht dann so bis 1970. Und danach, The Landslide, geht es bergab. Das ist dann die Phase des Declines. Und wir hatten, als wir angefangen haben, uns über dieses Buch mal auszutauschen, sagtest du sofort, das wäre dir daran irgendwie heute kritischer aufgefallen als damals. Könntest du das vielleicht nochmal kurz erläutern? Weil ich glaube, das sagt ganz viel auch darüber, wie dieses Buch aufgebaut ist. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für Leute, die das Buch jetzt tatsächlich das erste Mal in die Hand nehmen.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen, weil ich mich inzwischen eben auch selbst sehr viel mit der Epoche gerade seit den 1970er Jahren befasst habe. Und das ist bei ihm sozusagen eine Epoche letztlich des Niedergangs. Und das ist eine Erzählung, die wir in relativ vielen oder einigen Überblicksdarstellungen dieser Zeit finden, die häufig einhergeht sozusagen mit einer impliziten Normierung der frühen Nachkriegszeit der 50er, 60er Jahre als eine Art Normalzustand. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das bei Hobsbawm der Fall ist. Er sieht auch vieles kritisch. Aber jedenfalls ist die Epoche seit den 70er Jahren in einem für mich nicht nachvollziehbaren Maße sozusagen als Epoche eines Niedergangs mit einer negativen Konnotation versehen. Und was dabei eben zum Beispiel nicht zum Tragen kommt, was für mich ein ganz zentraler Aspekt dieser Epoche ist, ist der Aktivismus dieser Epoche, also wenn die Phase seit den 1970er Jahren eher als Phase eines Auseinanderbrechens von etablierten Ordnungen beschrieben wird, wird damit nicht sozusagen der Aufbruch der neuen sozialen Bewegungen in den Mittelpunkt gerückt, der Frauenbewegung, der Umweltbewegung, anderer sozialer Bewegungen, die auch neu gestalten, die Demokratie etwa umgestalten und damit eben auch weiter und fortentwickeln. Das kommt weniger in den Blick als letztlich eine von einem kritischen Blick, vor allen Dingen auf den Neoliberalismus informierten Perspektive, dass eine Ära zu Ende ging, so würde es Hobsbawm sehen, in dem der Staat noch die Wirtschaft in einem guten Maße kontrollieren und mitsteuern konnte und es dann so in eine entkontrollierte Entwicklung des Kapitalismus mündet. Und diese Perspektive von unten, die ist nicht nur in dieser Schlussphase tatsächlich erstaunlich wenig drin, sondern wenn man genau hinguckt, tatsächlich in Hobsbawms Buch gar nicht zentral. Und das ist interessant, weil er immer wieder so als Historiker generell bezeichnet wird, als ein Historiker, der sich so für die Perspektive der Unterdrückten, der Marginalisierten interessiert habe. Aber in dem Buch, das ist letztlich ein Buch, was sich mit Akteuren aus Regierung, Politik, Experten, Wirtschaftsführern, das sind die Akteure, die in den Blick rücken. Es sind wenig diejenigen von unten oder von außen, die als Akteure in den Blick rücken.
Ja, das schließt so ein bisschen an das, was du gerade eben gesagt hast, ne? Dieser eurozentrische Blick, das würde ja in die gleiche Richtung gehen, dass er aus dem Auge verliert, dass es AkteurInnen gibt, jenseits dieser Eliten, die du gerade angesprochen hast, im Nordatlantik im Grunde, ne, in diesen nordatlantischen Gesellschaften, Westeuropa, USA, England. Erstaunlich, also er erwähnt immer wieder dieses Modell Sowjetunion, aber ich finde, es ist erstaunlich wenig sowjetische Geschichte drin, wenn ich reinschaue. Ne, es ist schon eher die Geschichte des Nordatlantik irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, das würden wir heute, glaube ich, ganz klar als eine Form von Eurozentrismus identifizieren. Da kommt das Wort, glaube ich, voll zum Tragen. Ja, ich hatte jetzt eine Perspektive von unten, was mich dann trotzdem an diesem Buch, auch wenn ich würde das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast, das ist schon erstaunlich, ne? Gerade wenn ich an diese Rebellengeschichte denke von Hobsbawm. Aber was mich dann trotzdem überrascht hat, ist, dass ich in diesem Mittelteil, ne? Also das, was da so gesandwiched wird, dieses goldene Zeitalter, was er da beschreibt, in dem Abschnitt den goldenen Jahren selbst, also direkt die unmittelbare Nachkriegszeit, so 45 bis in die 60er, späte 60er, dass ich da Abschnitte finde, die mich tatsächlich heute als heutige Leserin nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise angesprochen haben, die ich nicht erwartet hätte in dieser Perspektive, ne? In dieser Perspektive der Eliten, der Wirtschaftsgeschichte, der politischen Geschichte, nämlich diese Auseinandersetzung mit der Konsumgesellschaft und welche Folgen diese Konsumgesellschaft und diese Produktion von Konsumgütern, die da stattfindet nach 45, welche Umweltfolgen dieser Produktionswahn sozusagen da hat. Das fand ich ganz erstaunlich. Das ist etwas, was ich nicht erwartet hätte. Ging dir das auch so?
Ja, ich habe auch mir diesen Absatz tatsächlich markiert in der Lektüre, weil das ja ein Thema ist, für das wir einfach im Moment sehr stark sensibilisiert sind, was wir nicht unbedingt erwarten in älteren Darstellungen und was uns dann sofort ins Auge fällt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, also es ist ein relativ kurzer Abschnitt, muss man natürlich dazu fügen. Es ist jetzt kein etwa eigenes Kapitel, was man auch denken könnte. Ein ganzes, also jüngere Darstellungen hätten vielleicht ein ganzes Kapitel über das Anthropozän oder Ähnliches, sondern es ist ein Abschnitt. Aber es kommt zur Sprache. Und gut, ich habe mich jetzt selbst gefragt, inwiefern verdrängen wir vielleicht, wie präsent das Thema doch schon in den frühen 90er Jahren auch war in öffentlichen Diskursen. Also manche Diskurse eben auch nicht so neu sind, wie sie uns heute scheinen, auch wenn wir eben trotzdem offensichtlich politisch nur begrenzt haben, gelernt haben bisher aus dem langen Bewusstsein zum Beispiel des Klimawandels. Oder inwiefern er jetzt da doch als Pionier zu verstehen ist. Man müsste sich dann noch mal genauer das einordnen in diesen Zeitraum, in dem er das Buch geschrieben hat, was ja so am Beginn der 1990er Jahre ist. Es ist spannend, es ist drin und es ist natürlich in begrenzten Rahmen drin. Und um das noch mal auch einzuschränken, was ich gerade eben gesagt habe, zumindest mit Blick auf Hobsbawm als auf sein Gesamtwerk, ich glaube tatsächlich, diese Perspektiven von unten und von außen kommen in einigen seiner anderen Werke stärker zum Vorschein als gerade in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gerade auch im Band zum 19. Jahrhundert widmet er zum Beispiel der Frauenbewegung deutlich mehr Aufmerksamkeit als in jedem Band zum 20. Jahrhundert. Das hat dann viel vielleicht eben auch mit der Perspektive des Mitlebenden aus einer bestimmten Perspektive, aus einem bestimmten Blick zu tun. Mhm. Betrifft vielleicht nicht im gleichen Maß sein gesamtes Werk.
Das kann natürlich gut sein, ne? Also das ist ja auch Teil seiner Einleitung, wo er sagt, ich bin kein Historiker des 20. Jahrhunderts, eigentlich bin ich eigentlich mehr im 19. Jahrhundert zu Hause und ich halte das für so ein bisschen, er stellt da schon sein Licht unter den Scheffel, wenn er sagt, ich habe eigentlich keine Ahnung vom 20. Jahrhundert, aber es ist schon für ihn, glaube ich, doch eine andere Herangehensweise dann als das 19., wo er sich wirklich noch viel intensiver mit auseinandergesetzt hat. Ja, es ist eine komische Art und Weise, gleichzeitig ansprechend und auf der anderen Seite, also überraschend, ne, diese Auseinandersetzung mit der Umweltgeschichte, so all of a sudden sozusagen in diesem Bereich. Ne. Es gibt diesen Abschnitt, wo er dann sagt, irgendwie, ne, die extraordinary explosion of production, die er vorher so schildert, ne, as yet barely noticed, though in retrospect it already looked menacing, pollution and ecological deterioration. During the Golden Age, it attracted little attention except from wildlife enthusiasts and other protectors of human and natural rarities, because the dominant ideology of progress took it for granted that the growing domination of nature by man was the very measure of humanity's advance. Und im weiteren Verlauf macht er sehr deutlich, dass das eine Ost- und eine Westgeschichte ist. Also, dass das sowohl den sowjetisch geprägten oder die sowjetische Idee des Fortschritts prägt, als auch die westliche, ne, westlich-liberal, marktwirtschaftlich geprägte Variante davon. Das finde ich ganz, und das hat mich auch überrascht, ne, dass er das tatsächlich wieder doppelt sieht, dass er nicht nur die Entwicklung dieses Fortschrittsparadigmas im Westen kritisch sieht und das aufnimmt, sondern auch ganz klar sagt, das ist noch viel deutlicher in der Sowjetunion zu beobachten, weil da dieser Schub, dieser Industrialisierungsschub und dieser Schub nochmal in die Produktivität, in die Herstellung von Massenkonsumwaren, dass das tatsächlich etwas ist, was die Sowjetunion auch nach 45 nachhaltig geprägt hat, auch in diesem Wettrennen mit dem Westen nochmal an der Stelle. Das macht er, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich. Ich benutze diesen Text und auch genau dieses Kapitel immer in einer Überblicksveranstaltung, die ich regelmäßig unterrichten muss für Studierende in Trier zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, wo ich das dann aufgreife. Und ich finde das super praktisch, um diese Form von Schub, die es nach 45 gegeben hat und diese starke Veränderung, die damit eingetreten ist, dieses Konsumverhalten, dass es auf einmal überall diese Kühlschränke gibt, Television everywhere, das macht er ja ganz deutlich an der Stelle und sagt auch, ja, im globalen Süden, wie wir das heute formulieren würden, ich glaube, er spricht da von lesser developed countries oder sowas, ne? Da ist das vielleicht nicht so stark, aber schon irgendwie spürbar. Das ist das Ding, was die Nachkriegsperiode wirklich prägt. And that clicks. Also das ist etwas, was die Studierenden mitnehmen und wo die auch angesprochen sind.
Ja, finde ich auch, stimme ich auch auf jeden Fall zu. Und ich finde, was man da nochmal unterstreichen kann, was Hobsbawm, finde ich, immer sehr ansprechend macht, er fragt immer, and if so, why? Also er fragt immer nach dem Warum, wirklich nach Gründen oder auch how are we to make sense of the short 20th century? Also er fragt wirklich nach Einordnung nach Ursachen, nach Erklärungen und diskutiert die dann auch. Es ist immer Thesen, Urteils, Meinungsgeleitet und wird sehr klar sozusagen ausdebattiert, was eigentlich die Fragestellung ist. Das fand und finde ich auch immer sehr ansprechend. Dass er dann für unsere sozusagen heute im Jahr 2023 ausdifferenzierte Geschichtswissenschaft ganz verschiedene Felder gar nicht einbezieht, indem man nach Motoren des Wandels suchen könnte in der Wissensgeschichte oder in kulturgeschichtlichen Aspekten, das sozusagen außen vor gelassen. Aber diese Frage nach dem Warum, das verstehen wollen, dass ihn das selber umtreibt, verstehen zu wollen, durchzieht sich durch das ganze Buch und es wird auch gleich in der Einleitung groß gefragt, eben nach sozusagen, was sind die Grundlinien des 20. Jahrhunderts? Und es zieht sich auch durch diese Kapitel zur Nachkriegszeit, also wirklich zu nicht nur deskriptiv zu schildern, zusammenzufassen, sondern wirklich ja verstehen zu wollen, da eine Perspektive zu liefern. Und das ist immer eine Perspektive, auch wenn sie wie jede Perspektive Grenzen hat, mit der man sich sehr schön auseinandersetzen kann. Und das ist auch deshalb lese ich das Buch auch gern mit Studierenden, weil sie zum einen diese Kapitel wirklich auch meistens lesen und gerne lesen und dann auch wirklich Punkte finden, an denen sie einhaken können und sagen, ja, interessant, aber sehe ich anders.
Ja, das ist ganz spannend. Ein Text, der nicht als didaktischer Text geschrieben ist, aber als solcher gut funktioniert. Ich glaube, da sind wir uns beide auch wieder direkt einig. Zum Punkt Eurozentrismus ist das Buch ja durchaus auch ambivalent. Hatten wir im Vorgespräch ja auch schon mal festgestellt. Woran würdest du das festmachen?
Genau, also zum einen ist das Buch für die 90er Jahre wirklich ja innovativ, als es vielfach über die europäische Perspektive überhaupt schon mal hinausgeht. Und auch wenn er sozusagen viele Ursachen innerhalb Europas noch festmacht und von der dritten Welt spricht und von Abhängigkeiten und so weiter, da mag man eine eurozentrische Perspektive sehen, aber überhaupt die Breite kann man als erstes erwähnen. Und dann ist ja auch ganz spannend, was er für Fragen stellt an dieses 20. Jahrhundert. Und zu den zentralen Fragen oder die erste zentrale Frage, die er gleich nennt, ist, was erklärungsbedürftig oder ein wichtiges Narrativ des Buches ist, ist, The Decline of European Dominance over the Globe. Also das ist sozusagen ein Narrativ. Und das ist ja zunächst mal kein eurozentrisches Narrativ, sondern ein Narrativ, was gerade die Dezentrierung Europas auch in den Blick nehmen möchte. Man müsste noch mal genauer fragen, ob das genau umgesetzt ist. Aber er stellt das als Frage. Und als zweite Frage oder als zweite durchgehendes Narrativ nennt er The Unprecedented Transformation of the World into a Single Operational Unit, also Globalisierung sozusagen als zweiten Prozess und damit verbunden dann, und das ist dann so ein bisschen seine unklare Priorisierung der Ökonomie, politische und ökonomische Entwicklung, sagte, and the Disintegration of Earlier Patterns of Social Relationships, also dieser Wandel von sozialen Verhältnissen geht dann irgendwie als Konsequenz einher mit diesen Bedingungen. Aber man sieht eben auf vielfältige Weise, dass der Blick eigentlich schon sehr weit ist, wenn auch wir natürlich heute auch klar sehen, dass bestimmte eurozentrische Deutungsweisen damit drin sind.
Ja, vielen Dank, Sonja, für das spannende Gespräch, für den Austausch über The Age of Extremes. Es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen. Unser Podcast versucht ja immer in der Kürze die Würze zu finden. Ich hoffe, dass dir das Gespräch so viel Spaß gemacht hat wie mir und bis bald. Dankeschön.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Ich kann das Buch wirklich jedem ans Herz legen. Es macht Spaß, es zu lesen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Tschüss.